Herzlich willkommen zu Stadtrat aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, darf Sie wieder sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Formats Stadtrat aktuell. Ich darf herzlich begrüßen einen Altstadtrat und einen Jungstadtrat, den Jungstadtrat Florian Rottke, der, über den es kürzlich, das können Sie vielleicht in der Mediathek noch einsehen, der Florian Rottke betreibt ja auch den Kiosk am Neupfarrplatz, der sich zu einem super Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichsten Milieus entwickelt hat. Und dieser Kiosk ist sehr schön porträtiert worden vom Bayerischen Rundfunk. Ich lobe den Bayerischen Rundfunk sonst ungern, nur ungern, aber in dem Fall wirklich sehr gut. Und der Altstadtrat sitzt mir gegenüber, der Thomas Turow. Die beiden deshalb, also zunächst mal schön, dass ihr dabei seid, und die beiden deshalb, weil die beiden sitzen in dem wichtigsten Ausschuss, den es gibt, nämlich im Planungsausschuss.
Also genau, ist, Finanzausschuss.
Ja, na, es gibt, also offiziell ist ja jeder Ausschuss wichtig, aber im Planungsausschuss geht es natürlich viel um Stadtentwicklung. Und im letzten Planungsausschuss ging es besonders viel um Stadtentwicklung, und wir wollen mal über ein paar Themen reden. Thomas, vielleicht fangen wir mit dem Thema an, Wohnen. Dieses Thema ist in Wahlkämpfen immer hochaktuell. Anschließend verschwindet es immer so ein bisschen in der Versenkung. Aber es ist ein ganz zentrales Thema, weil Wohnen sozusagen ein Grundrecht für Menschen ist, zumindest sein muss. Und ja, es gab jetzt einen Bericht über die sogenannte Wohnbauoffensive. Vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, wie da der Sachstand ist.
Ja, gerne. Also es war ein sogenannter Zwischenbericht der Wohnbauoffensive, die noch unter deiner Führung im Jahr 2016 gestartet worden ist. Damals waren die Diskussionen um das Thema Wohnen noch viel präsenter, als sie heute geführt werden. Nichtsdestotrotz ist der Bedarf an Wohnungen und vor allem an bezahlbarem Wohnraum nicht weniger geworden. Wir haben also immer noch einen hohen Bedarf. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen vielleicht die Zahlen analysiert aus dem Zwischenbericht, dann ist laut bayerischer Definition der Regensburger Wohnmarkt immer noch ein sehr angespannter. Und das hat verschiedene Regularien zur Folge, was Mietpreisdeckelung und solche Dinge betrifft. Wir haben berichtet bekommen über die Erstellung von Wohneinheiten. Also wie viel baut die Stadt, oder die Stadt baut ja meistens nicht selber. Wie viele Wohnungen werden erstellt? Das waren beispielsweise in 2020 1.900 Wohneinheiten. Und wenn man die letzten 10 Jahre zurückverfolgt, belegt Regensburg mit dieser Anzahl an erstellten Wohnungen immer einen Spitzenplatz im Städteranking bundesweit. Auch der Durchschnitt pro 10.000 Einwohner an erstellten Wohnungen, nämlich 90 Wohneinheiten in 2020 im Geschosswohnungsbau, ist ein Spitzenplatz, den man hier im Vergleich erzielt. Man darf sich aber nicht ausruhen auf solchen Zahlen, denn die spiegeln ja reine, sagen wir mal, die Zahl der erstellten Wohnungen wieder. Aber sie sagen im Moment oder im ersten Augenblick noch nichts darüber aus, wie viel Geld muss denn beispielsweise, müssen die Regensburgerinnen und Regensburger denn für so eine Wohnung bezahlen, beziehungsweise welchen Anteil an ihrem Gehalt macht das aus. Gibt es drei Kennzahlen. 44,5% der Haushalte muss immer noch mehr als 30% für die Bruttowarmmiete aufbringen. Es sind 25%, die mehr als 40% des Einkommens dafür aufbringen müssen, und 12,6%, die sogar mehr als 50% ihres Gehalts für Wohnraum ausgeben müssen. Ziel dieser Wohnbauoffensive war also nicht bloß das Erstellen von Wohnungen in der Anzahl, sondern natürlich auch die Anzahl der geförderten Wohnungen. Früher hat man Sozialwohnungen gesagt, jetzt sind es sogenannte einkommensorientierte Förderungen, das in Bebauungsplänen so zu hinterlegen, dass also die Anzahl oder der Prozentsatz an geförderten Wohnungen mindestens 40% in neuen Bebauungsplänen bei Geschosswohnungsbau umgesetzt werden. Das hat zur Folge...
Dazu muss man sagen, Thomas, vielleicht diese einkommensorientierte Förderung hat den Vorteil, dass wirklich sehr, sehr viele, also auch vermeintlich ordentlich Verdienende davon mit erfasst sind, weil eben auch für ordentlich Verdienende inzwischen Wohnraum extrem teuer, eigentlich viel zu teuer geworden ist. Aber bitte.
Nee, da hast du vollkommen recht. Es gibt ja, wenn man kurz vielleicht darauf eingeht, drei unterschiedliche Einkommensstufen. Die Einkommensstufe 1 für, sage ich mal, Geringverdiener bis zur Stufe 3. Und wenn man jetzt mal das Gehalt sich betrachtet, für eine Familie mit zwei Kindern beispielsweise, die können eine geförderte Wohnung in der EUF 3, also in dieser dritten Stufe, von bis zu 85.000 Euro im Jahr also haben. Jahresgehalt 85.000 Euro. Und das ist eigentlich ein Steuerungsmittel, zu sagen, wir wollen eigentlich mehr EUF 3 Förderungen, denn durch die, sagen wir mal, relativ hohe Einkommen oder die relativ hohe Einkommensstufe erwartet man, dass man mit den EUF3-Förderungen auf den Mietmarkt dämpfend einwirken kann, weil diese Wohnungen auch in Konkurrenz zu dem normalen Mietmarkt treten. Was besonders interessant war an der Wohnbauoffensive oder an diesem Zwischenbericht, war auch die Aussage zum Nibelungenareal, zur Nibelungenkaserne. Das Areal ist ja leider aufgrund der ganzen Problematiken der letzten Jahre, der Vergaben, der vermeintlich schlechten Vergaben, der vermeintlichen Korruption, leider in der öffentlichen Wahrnehmung kommt es nicht so positiv rüber, wie es eigentlich nämlich ist. Wir haben hier einen Wohnungs- und Mietmix, der beispielgebend ist. Und auch beispielgebend sein muss für große Flächen, die man jetzt in Zukunft entwickelt, was auch die Prinz-Leopold-Kaserne jetzt betrifft.
Ich habe in der Zeitung gelesen, das fand ich auch ganz interessant, dass der Leiter des Amts für Stadtentwicklung, der Herr Sedlmayr, so wird er dort zitiert, gesagt hat, bei der Nibelungenkaserne haben wir im Prinzip zum ersten Mal alles richtig gemacht. Dort sei Wohnraum entstanden für alle. Also für die, die wenig Geld haben, genauso wie für die, die viel Geld haben. Und darum geht's ja im Kern, dass wir keine Ghettoisierung haben. Also das nur an alle, die dieses Thema immer schamlos populistisch ausgenutzt haben. Ich persönlich würde alle Entscheidungen, was dieses Nibelungenkasernenareal betrifft, wieder so treffen. Zur Erinnerung, wir haben der Stadtbau zwei große Flächen gegeben. Wir haben genossenschaftlichen Wohnungsbau. Wir haben dem Bauteam Tretzl im Rahmen einer Konzeptausschreibung drei Flächen gegeben, weil wir damit deutlich mehr geförderten Wohnraum bekommen. Also alles richtig gemacht, aber gut. Thomas, vielleicht noch in aller Kürze. Es ging auch um das Bebauungsplanverfahren Prinz-Leopold-Kaserne. Vielleicht magst du zu dem Verfahren und zu anderen Verfahren, von denen man ja jetzt ab und zu auch was in der Zeitung liest, heute zum Beispiel in der Puricelli-Straße, Entschuldigung, vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Ja, genauso wie beim Nibelungenareal, das man ja als Konversionsfläche, als aufgelassene Militärfläche im Endeffekt erworben hat, hat sich die Stadt Regensburg im Jahr 2019 dazu entschieden, das Gelände der Prinz-Leopold-Kaserne zu erwerben. Und hier sind wir jetzt in der letzten Woche so weit gekommen, dass man den Flächennutzungsplan und auch den Bebauungsplan auf den Weg bringt. Und wenn man sich hier diese Konzepte anschaut, dann muss man eigentlich das, was die Politik mal formuliert hat, hier ein modernes, ein neues, ein innovatives, ein energiepolitisch interessantes Quartier zu schaffen, man kann das nur loben, was die Stadtverwaltung und die Stadtplanung hier jetzt auf den Tisch gelegt hat. Es werden die Flächen zum größten Teil in Erbbau vergeben. Das ist das eine Ziel. Das bleibt also in städtischer Hand, das Gelände oder die Flächen. Wir vergeben drei große Flächen an die Stadtbau. Da werden die Flächen in das Eigenkapital der Stadtbau eingelegt. Und wir schaffen es hier sogar über das in der Wohnbauoffensive formulierte Ziel von 40% einkommensorientierter Förderung werden wir 60% hier im Geschosswohnungsbau umsetzen. Es wird ja nur Geschosswohnungsbau. Ja. Dann wird man auch hier versuchen, oder man wird es umsetzen, nur nach Konzept zu vergeben. Das heißt also für die Investoren, die sich hier auch Gott sei Dank beteiligen, weil es schafft nicht nur die Stadtbau, es schaffen nicht nur Genossenschaften, eine so große Fläche zu entwickeln, wird man auch, wie man es in der Nibelungenkaserne gemacht hat, sich Konzepte überlegen, um das attraktiv zu gestalten. Es werden beteiligt, wie gerade gesagt, die Stadtbau, es werden Genossenschaften beteiligt, es werden Bauherrengemeinschaften sich beteiligen können. Also alles, was eigentlich so auf dem Wohnungsmarkt unterwegs ist, wird hier berücksichtigt. Und ich finde das beispielhaft und vorbildlich, was man hier jetzt umsetzt. Zudem gibt es ein neues Mobilitätskonzept. Es gibt ein sehr innovatives Energiekonzept. Man wird sehr viel auf Solar hier sich konzentrieren, dass das Viertel auch fast autark sein wird. Also eine ganz tolle Geschichte. Wir haben das also wirklich gelobt. Und wie schnell man hier auch von Seiten der Stadtverwaltung gehandelt hat. Denn die von der Stadtbau zu bauenden Wohnungen müssen bis 2025 fertig sein. Hat man jetzt hier also wirklich ganz, ganz schnell gehandelt. Und das ist für uns also wirklich lobenswert.
Also da kommt es jetzt tatsächlich auch auf Schnelligkeit an. Da muss jetzt schnell was passieren. Aber du hast recht, beide Flächen, Nibelungenkasernenareal und Prinz-Leopold-Kasernenareal, sind gute Beispiele für gelungene Konversion von ehemals militärischen Flächen, die ja sozusagen in Regensburg mit die letzten Entwicklungsflächen waren, die wir überhaupt haben, innerstädtisch. So große Flächen haben wir ja ansonsten nicht mehr. Ja, prima.
Ja, zum einen nicht die Größe der Fläche und zum zweiten auch die meisten Flächen, wo wir jetzt Bebauungspläne entwickeln, sind ja nicht in städtischer Hand. Genau. Das betrifft beispielsweise eine große Fläche an der Lechstraße. Man hat es heute in der Zeitung lesen können, was in der Pulicelli-Straße passieren wird, auch sogar vom Gestaltungsbeirat sehr gelobt. Und es gibt natürlich Diskussionen um die Fläche an der Lilienthalstraße. Aber auch hier sieht man, dass Regensburg baut, manchmal nicht öffentlich, nicht so begleitet, wie man sich das vorstellt. Es gibt Bürgeranliegen, die nachvollziehbar sind. Auch an den Klostergründen wird viel entwickelt, aber manchmal muss man nicht jeden Einspruch und jedes Hinterfragen verstehen.
Thomas, vielen Dank für diesen ja jetzt wirklich globalen Überblick zum Thema Wohnen. Der war jetzt, glaube ich, wirklich sehr interessant. Flo, zweites großes Thema war im Planungsausschuss, wir kriegen Geld geschenkt von Europa. Also, da merkt man auch, was Europa bringen kann, weil alle schimpfen ja immer über Europa und beschweren sich, dass wir nur zahlen. Jetzt kriegen wir Geld geschenkt und mit dem Geld machen wir was?
Ja, Joachim, das Programm heißt REACT, ist von der Europäischen Union, ist ein komplizierterer Titel. Ich übersetze es mal, es geht eigentlich darum, die Innenstädte wiederzubeleben nach den Einschlägen, die durch Corona gekommen sind. Und wir haben insgesamt, also da gab es den Aufruf an verschiedene Ämter der Stadt, Programme, Projekte, die sie interessant finden, zu sammeln und sich damit um Geld zu bewerben. Und Regensburg war da sehr, sehr fleißig und hat, glaube ich, jetzt insgesamt 4 Millionen bekommen für verschiedenste Projekte. Ich habe heute eine Zahl gehört, dass München nicht viel mehr bekommen hat. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass die Regensburger Ämter an der Stelle sehr, sehr fleißig waren und viele Projekte zusammengefasst haben. Da, glaube ich, kann man sie auch mal von unserer Seite aus loben und sagen, da ist viel Gutes passiert. Es sind auch spannende Dinge dabei. Also eine Potenzialanalyse zum Ausbau des Carsharing war was, was mir sehr gut gefallen hat, was wir auch schon öfter gefordert haben im Planungsausschuss, dass das ausgebaut wird. Dann auch touristische Themen wie Lichtkunstfestival. Da haben wir mal gesehen, wie die Beleuchtung vom Dom, wie das wirklich viele Menschen angezogen hat, wie es ein großes Event war, was einen weiten Resonanzradius hatte. Aber auch so Smart-City-Themen wie smarte Abfallbehälter oder die Digitalisierung des Parkraummanagements, also eine App zur Belegung von städtischen Parkplätzen, damit weniger Parksuchverkehr stattfindet. Also das sind alles solche Themen, die stattfinden sollen. Genauso die Marktstraße 26, das ist ja diese ehemalige Apotheke, wo jetzt eine kulturelle Zwischennutzung drin ist. Da soll auch Geld zur Verfügung gestellt werden, um das weiter zu nutzen oder weiter auszubauen. Und auch bei mir am Kiosk, hinter dem Kiosk, ist eine Fläche, die umgenutzt werden soll, die jetzt im Moment einfach leerer Stadtraum ist, wo allerhand passiert. Und auch dafür wurde Geld zur Verfügung gestellt, dass die Stadt untersuchen lassen kann von zum Beispiel Studenten oder Architekten, was man da machen könnte. Und insofern sind viele interessante Sachen dabei. Ein paar Sachen haben sich auch reingeschmuggelt, die ich jetzt ein bisschen komisch fand. Also zum Beispiel ein Verkehrspoller ist mal dabei. Sicherlich führt der zu einer Aufwertung von dem Platz selber. Aber warum das jetzt so eine Innenstadt-Wiederbelebungsmaßnahme ist, bin ich nicht ganz sicher. Und genauso haben wir jetzt auch noch die Weihnachtsbeleuchtung von den Altstadtkaufleuten, die ich zwar sehr sinnvoll finde, aber also ob die jetzt in dieses Programm gehört, sei dahingestellt. Aber es ist ein geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Insofern ärgere ich mich da nicht drüber.
Ja, Flo, vielen Dank. Also, Geldsegen dafür, dass wir was tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, habe ich mir bei manchen Projekten gedacht, ja, die wollten wir eh machen.
Ja,
so, die finanzieren halt jetzt andere. Glück gehabt. Und bei manchen Projekten habe ich mich gefragt, wenn man jetzt so schnell auf die Idee kommt, das zu machen, warum man die nicht schon seit Jahren gemacht hat. Also das Problem der Altstadt mit Frequenz ist nicht erst seit Corona. Mhm. Aber sei es drum, sind wir froh, dass was passiert. Ob es psychologisch besonders sinnvoll ist, wenn man so ein Programm angeht, zeitgleich die Parkgebühren zu verdoppeln, wenn man, solange man noch keine Mobilitätsdrehscheibe hat, das lasse ich mal dahingestellt. Das hat die Koalition nämlich jetzt vor. Also diese Woche sollen die Parkgebühren, wohlgemerkt, bei diesen Parkuhren verdoppelt werden. Also die halbe Stunde, die bisher 50 Cent kostet, kostet dann 1 Euro. Und wo sie 25 Cent kostet, 50. Das hatte objektiv gesehen, hätte das vermutlich keine Auswirkung. Aber subjektiv empfunden, psychologisch empfunden, ist das Thema Parkgebühren für viele ein Totschlagargument. Aber wird man sehen. Also über dieses Programm freuen wir. Wir werden jetzt auf die Tube drücken, dass es auch wirklich, dass das auch wirklich realisiert wird und kein Papiertiger bleibt. Ich will aus meiner Beobachtung aus der letzten Woche nur noch kurz drei Sachen sagen. Also in der SPD-Fraktion, da gibt es ja einen, der war früher mal Fraktionsvorsitzender, ist Richter und Doktor. Ich sage zu dem nur noch Herr Doktor. Also der ist ja so gescheit. Der muss sich in der letzten Woche auch in den Sitzungen wieder aufgeführt haben, dass es nur so raucht. Bei dem wäre es sinnvoll, wenn er mal ein bisschen fleißiger wäre und sich mal ein bisschen mehr in die Themen einarbeiten würde. Das wäre hilfreicher, dann könnte man auf Augenhöhe diskutieren. Aber nein, das war bei dem schon immer so. Aber hilft nichts. Ein zweites Thema, was mir aufgefallen ist, ist das Thema Stadtbahn. Letzte Woche war ja auch der Stadtbahnausschuss wieder alles nicht öffentlich. Und ich sage jetzt schon vorher, das, was die Koalition bei diesem Thema macht, ist genauso wie beim Thema Stadthalle. Beim Thema Stadthalle am Ernst-Reuter-Platz gab es einen einstimmigen Stadtratsbeschluss und die Politik hat das Thema an die Wand gefahren, weil sie es aus der Hand gegeben hat. Keiner aus der Politik hat sich mehr um dieses Thema gekümmert. Beim Thema Stadtbahn ist es ja jetzt noch schlimmer, da bekriegen die sich ja. Also da marschiert ja die CSU überall rum und sagt, sie sind gegen die Stadtbahn. Und auch beim Thema Stadtbahn ist es jetzt so, dass man wieder für sündhaft viel Geld ein externes Unternehmen mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt hat und das ist ein Kardinalfehler. Wenn man die Stadtbahn will, dann muss man die Regensburgerinnen und Regensburger davon überzeugen. Und das kann nur die Politik, nicht irgendeine Firma, die von irgendwoher eingeflogen wird. Aber wir werden sehen, ich sage jetzt schon voraus, es wird genauso an die Wand genagelt wie beim Thema RKK. Und dann fand ich heute, das soll das Letzte sein, was mir aufgefallen ist, weil die Graue Koalition hat letzte Woche von den Fahrradverbänden ordentlich Prügel bekommen, wenigstens medial. Also so nach dem Motto, es passiert überhaupt nichts für Radlfahrer. Und jetzt lese ich heute in der Zeitung, dass die Frau Bürgermeisterin, also die Sozialbürgermeisterin, eine Errungenschaft, die es gegeben hat für Fahrradfahrer, die nicht eine Wahnsinnsmaßnahme ist, aber die auch unter psychologischen Gesichtspunkten deutlich gemacht hat, wir wollen für den Radverkehr was tun, war, dass wir die Altstadt aufgemacht haben. Und sie will jetzt die Fußgängerzonen wieder schließen für den Radverkehr. Wenn das eine Reaktion auf Radlraudis ist, dann gute Nacht. Also Radlraudis hat es vorher gegeben, die wird es auch in Zukunft geben. Denen wird man nur her durch Kontrollen. Aber dass eine 80-jährige Frau oder ein 50-jähriger Mann, die ganz langsam mit dem Radl durch die Fußgängerzone fahren, das in Zukunft nicht mehr sollen. Das ist ein Meisterstück von falschen Signalen im Bereich alternativer Verkehrsnutzungen. Und wir müssen beim Fahrrad mehr tun und nicht weniger. Und das, was die CSU, bei denen weiß man ja immer nicht, ob die das abgesprochen haben in der Koalition oder weil bei denen macht ja jeder, was er will. Also man wird sehen, was dabei rauskommt, aber die Frau Bürgermeisterin wünscht sich das. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Jetzt liegt noch eine Sitzungswoche vor uns. Diese Woche will ich bei der Gelegenheit auch sagen, wir sind als Fraktion ein ernstes Thema, sehr, sehr erschüttert und traurig, dass wir eine Kollegin verloren haben mit der Dagmar Kick. Ich kenne die Dagmar schon ewig. Die Dagmar hat bei mir im Wahlkampfteam gearbeitet 2014 und ist eine sehr liebenswerte Frau. Und die hat jetzt sich durch eine Erkrankung gekämpft, wo man wirklich nur den Hut ziehen kann. Und natürlich sind wir bei der Familie, das ist ja klar, ich kenne die Familie auch. Und wir hoffen, dass sie schnell wieder Kraft finden und ihr Leben weiterleben. Das wäre auch im Sinne von der Dagmar gewesen. Und in diesem Zusammenhang rückt jetzt innerhalb der SPD einer nach, der auch ein vernünftiger Kerl ist, der heißt Alexander Irmisch, ist jetzt in der Mittelbayerischen Zeitung auch porträtiert worden, hat einen interessanten Lebenslauf, ist ein kritischer Kopf. Ich hoffe, dass der den Sozialdemokraten mal ein bisschen einheizt und wirklich wieder sozialdemokratische Politik vertritt. Das wäre wünschenswert. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich wollte das noch sagen, weiß nicht, ob das jetzt speziell, was die Dagmar betrifft, das richtige Format ist. Aber ja, es hat uns alle sehr betroffen gemacht und ich glaube, das kann man in so einem Podcast auch sagen. Meine Herren, bedanke mich herzlich, wünsche eine schöne Woche und wir sehen uns demnächst in diesem Theater wieder.
Vielen Dank auch. Bis bald.
Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info@brücke-regensburg.com. Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat Aktuell. Musik: Lukas Kunze.